Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Elli, von Natürlich Elli, aber heute auch mit der lieben Jenny. Jenny hat auch letztes Jahr, sogar einen Tag später als ich, ihre mündliche Heilpraktikerprüfung bestanden, ist jetzt Heilpraktikerin, arbeitet in einer Apotheke und hilft mir fleißig bei meinem Geheimprojekt und auch in der Facebook-Gruppe. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist im Podcast, denn wir sprechen über die mündliche Heilpraktikerprüfung und geben dir ein paar Tipps und Tricks an die Hand, die du auf jeden Fall beachten solltest. Also bleib dran und bis gleich. So, und da ist sie. Hallo Jenny.
Hallo.
Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angerissen und ein bisschen was zu dir erzählt, aber vielleicht magst du dich noch mal selbst vorstellen.
Ja, ich bin Jenny, komme aus der Nähe von Hannover und bin 26 Jahre alt, arbeite seit fast 6 Jahren in einer öffentlichen Apotheke als PTA und ja, habe am 16. Dezember 2020 meine Heilpraktikerprüfung erfolgreich absolviert, bin also jetzt Heilpraktikerin. Ja, 2018 habe ich angefangen an einer Heilpraktikerschule bei uns in der Region und die ging bis 2019, Dezember. Ja, und habe das alles nebenberuflich versucht zu stemmen. Ja. Das hat ja offensichtlich funktioniert.
Du warst eigentlich für März vorgemerkt schon, oder?
Ja, genau. Ich war eigentlich für März 2020 an der Reihe, aber ja, 3 Tage bevor die Prüfung hätte stattfinden sollen, kam leider eine nicht so schöne Nachricht, dass die Prüfung abgesagt wurde. Aber gut, dann war ich einen kurzen Moment frustriert, habe die Zeit dann aber genutzt, um noch weiter zu lernen und das Wissen dann nochmal ein bisschen aufzubereiten. Rückblickend würde ich auch sagen, dass wenn das jetzt so nicht gekommen wäre, hätte ich die Prüfung vielleicht gar nicht so geschafft.
Das wäre nämlich jetzt gerade meine nächste Frage an dich gewesen, ob du dich jetzt letztes Jahr im Oktober viel besser vorbereitet gefühlt hast, als jetzt du dich im März, 2 Tage vor der Prüfung, als dann der Brief oder der Anruf kam, vorbereitet gefühlt hast.
Ja, definitiv. Also ich habe dann innerhalb diesen halben Jahres unheimlich viel noch gelernt. Und ja, es war nicht so schlimm dann im Nachhinein. Ja. Ich habe es einfach als Chance genutzt, Prüfung dann auch wirklich zu bestehen. Und ja, es ist ja auch nicht so ganz günstig bei uns hier in Hannover.
Eben, das kommt dazu. Das kommt dazu. Und wer weiß, ob du dann überhaupt im Oktober nochmal hättest schreiben dürfen, wenn du im März durchgefallen bist.
Das wär's halt eben auch gewesen, wie schnell man dann halt eben auch ist. Ich zum Beispiel wurde ja jetzt auch erst im Dezember, Ende Dezember geprüft.
Ja.
Und wir haben Anmeldeschluss am 10. Januar wäre es gewesen, jetzt für März.
Okay. Nee,
es wäre, glaube ich, der 14. Januar, Mitte Januar. Und das hätte ich zeitlich gar nicht geschafft. Also
ja,
so wie es gekommen ist, ist gut.
Alles, was passiert, ist für irgendwas gut. Und du hast das Beste draus gemacht.
Ja, definitiv. Aber ja, es sind unheimlich viele natürlich auch frustriert gewesen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Natürlich. Aber ja, man muss dann halt eben schauen, dass man irgendwo das Beste draus macht.
Und vielleicht ist das auch was wir den Zuhörerinnen und Zuhörern so mit auf den Weg geben können. Weil bei manchen ist natürlich jetzt die Oktoberprüfung, jetzt die Märzprüfung auch abgesagt worden. Oder sie dürfen ihre mündliche Prüfung nicht mehr machen. Und ich verstehe total, dass man da frustriert ist und dass es einen nervt. Aber bleibt am Ball, lernt weiter und dann schafft ihr das vielleicht auch so wie Jenny dann gleich beim ersten Rutsch.
Ja, lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen. Andere schaffen es ein bisschen eher, ihr dann vielleicht ein bisschen später, aber Hauptsache, ihr habt dann irgendwann auch eure Urkunde in der Hand.
Genau, das denke ich auch. Wie war denn deine mündliche Prüfung? Was war da so deine Erfahrung? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, meine Prüfung war tatsächlich einfach klasse. Also ich habe jede Frage konnte ich beantworten. Es war eine angenehme Stimmung im Prüfraum und ja, bei der ersten Frage hatte ich dann ein leichten, kurz andauernden Blackout. Der ging aber Gott sei Dank dann auch relativ schnell wieder weg. Dann habe ich ein paar Mal tief durchgeatmet und dann ging es weiter. Ja, meine Prüfung, ich habe mein Prüfungsprotokoll ja auch in unserer Facebook-Gruppe hochgeladen und das könnt ihr euch gerne anschauen. Meine Prüfung ging ja knapp 40 Minuten. Ich war auch die Letzte an diesem Tag und ja, die wollten dann nach Hause. Ja, ich habe auch, ich glaube, 10, 20 Sekunden vor der Tür nur gestanden, bis ich dann wieder reingeholt wurde und mir beglückwünscht wurde, dass ich jetzt die Prüfung erfolgreich bestanden habe.
Ach, ja, geiles Gefühl.
Definitiv.
Ich wurde nicht rausgebeten. Bei mir war es richtig strange, aber das macht die Prüferin anscheinend öfter. Das habe ich schon öfter so gehört. Wir saßen da und ich habe erzählt und letztendlich, meine Prüfung war, glaube ich, auch so 35 Minuten. Und irgendwann hat sie einfach gesagt, okay, gut, das reicht, danke, Sie haben bestanden.
Ja.
Ah, okay. Ich habe jetzt mit einer Konfettikanone vielleicht gerechnet oder so. Aber okay, dann lasse ich halt allein die Korken knallen. Nee, das war so ein bisschen sehr Also es war für mich auf der anderen Seite auch eigentlich ganz cool, weil du musstest nicht nochmal vor die Tür und zittern und bangen. Ja, das war ganz schnell. Und dann einfach so gesagt, sie kriegen ihre Urkunde draußen. Adios. Okay, danke. Das war ein bisschen schnell. Als du gerade erzählt hast, dass du einen kleinen, längeren Blackout hattest, wie haben die Prüfer reagiert?
Ja, das war überhaupt gar kein Problem. Die erste Frage, die kam dann aber so abrupt, dass ich habe damit einfach in der Situation so gar nicht gerechnet. Das war große Blutdruckamplitude. Das war die erste Frage, welche Ursachen es dafür gibt. Und dann habe ich halt die Aortenklappeninsuffizienz genannt. Und dann wollte sie wissen, wie das entsteht. Und den Pathomechanismus dazu hören. Und dann dachte ich mir so, ja, das weißt du, aber irgendwie ist es gerade weg.
Ja.
Ja, dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt gerade eine Ausnahmesituation. Ich bin jetzt leicht nervös. Ja. Ich brauche mal einen Moment, um mich neu zu sortieren. Das war aber überhaupt gar kein Problem. Ja, ich habe dann ein paar Mal tief durchgeatmet und dann hatte ich dann auch meine Antworten wieder eingesammelt, die dann im Raum so durch die Gegend geflogen sind.
Haben sie dich da auch so ein bisschen hingeleitet oder war dann einfach Stille und du hast dich gesammelt und hast dann laut angefangen, den Pathomechanismus dir selbst quasi zu erklären und damit auch den Prüfern?
Ja, die waren ruhig tatsächlich. Mhm. Also die haben mich wirklich nicht verunsichert oder mich noch nervöser gemacht, als ich schon war.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, dass mein Prüftag für andere, zumindest für die vor mir, nicht so optimal gelaufen ist, wie man es sich hätte gewünscht. Und ja, das machte einen natürlich dann noch nervöser, vor allem, wenn man dann die Leute dann auf dem Flur miteinander über verschiedenste Themen sprechen hört. Da kann ich auch nur den Rat an dich geben, wenn du in der Situation bist, mehrere Leute vor dem Prüfraum stehen, such dir irgendwo eine Ecke, wo keiner steht. Es macht dich irre. Es macht einen wirklich irre, wenn die dann über irgendwelche Krankheiten reden und du dann selber am Überlegen bist, ach ja, Mist, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber du weißt es. Du bist einfach jetzt gerade in der Situation, ja, so nervös. Du stehst kurz vor deiner Prüfung, um einfach alles Wissen preiszugeben. Mhm. Und da willst du dann nicht hören, welche Themen bei dem einen rankommen. Ja, weil bei uns war es ja so, dass wirklich dann der Prüfling rausgehen musste auf den Flur, wo die nächsten Prüflinge gewartet haben.
Dann hat er natürlich erzählt.
Ja, okay. Und das waren bei meinen vorigen Leuten leider, nicht so tolle Prüfungen, muss man dazu sagen. Ja, das hat mich dann sehr verunsichert und dann habe ich mir ein stilles Fleckchen gesucht.
Das hat mich auch verunsichert. Wir durften gar nicht so früher kommen. Also wir sind zwar hingekommen, so eine halbe Stunde früher und sollten uns anmelden, aber dann mussten wir auch wieder gehen. Es war wahrscheinlich Corona-bedingt, dass wir dort nicht in diesem Vorraum einfach sitzen durften, immer nur eine Person. Was ich aber auch ganz cool fand, weil so habe ich das eben nicht erlebt, was du erzählt hast. Und ich bin dann einfach, das war im Bürgeramt bei uns in Berlin, Bürgeramt Schöneberg wurden wir geprüft. Und ich bin dann einfach in irgendeinen leeren Flur ganz nach oben gefahren und mit dann noch die letzte Treppe, wo wirklich niemand war, habe mir dann nochmal mein lautes Motivationslied angemacht und habe so ein paar Posen, so Gewinnerposen mitten auf dem Flur gemacht. Und ich glaube, wenn Leute da an mir vorbeigegangen wären, die hätten gedacht, okay, was macht sie da? Aber das war für mich so nochmal, weil ich war wirklich so nervös. Ich war noch nie so nervös in meinem Leben und das hat mich wieder so ein bisschen runtergebracht. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, den du jetzt schon vorweg allen anderen erzählt hast. Sich eine ruhige Ecke suchen. Das kennt man ja auch nach einer Klausur zum Beispiel, die man geschrieben hat in der Schule. Danach stehen alle da und was hast du bei der Antwort? Was hast du? Ganz schlimm. Das war bei der schriftlichen Prüfung auch so. Ich bin sofort nach Hause gegangen. Ich will das gar nicht hören. Das macht mich nur nervös.
Ja, definitiv. Ich gehörte dann auch zu den Leuten, die dann einfach weggegangen sind.
Ja, ich auch. So richtig unhöflich. Tschüss.
Aber ja. Self-care. Aber ja. In der Situation, es ist das Beste, was du machen kannst. Du verlässt dich auf dich selber, auf dein Wissen, welches du im Kopf hast. Und du weißt nicht, wie der andere gelernt hat, was der andere gelernt hat, wie seine Prüfung tatsächlich dann gelaufen ist, was für Fragen dran gekommen sind, wie die Fragen gestellt worden sind. Ja, dementsprechend lass dich da um Gottes Willen nicht verunsichern und such dir irgendwo ein ruhiges Plätzchen. Atme tief durch. Und dann kannst du deine Antworten preisgeben, sobald du in der Prüfung sitzt.
Genau. Und in solchen Situationen, aber auch in mündlichen Prüfungsprotokollen, muss einem auch klar sein, man sieht nur eine Seite der Geschichte und man liest nur das, was der Prüfling dir jetzt quasi offenbart. Und du hast überhaupt gar nicht die Situation, wie sie eigentlich war. Und ich glaube, dass sich viele, deswegen lasst euch da auch nicht so verunsichern von so Prüfungsprotokollen. Man schreibt es runter, aber das hat man ja nicht alles aus dem FF sofort erzählt, ohne Stottern, ohne mal eine Minute Pause zu machen und zu sagen, oh Gott, ich muss noch mal überlegen. Das schreibt man in so ein Prüfungsprotokoll einfach nicht rein. Aber das ist ganz natürlich und so ging es mir auch. Ich habe auch öfter mal gesagt, Moment, da muss ich noch mal kurz nachdenken, noch mal kurz in mich gehen. Aber ich schreibe natürlich nicht jedes Mal, wenn ich gestoppt habe, auch ich transkribiere ja nicht dieses Prüfungsskript und schreibe Atma, Stopp, Pause, sondern ne, man schreibt es runter und deswegen wirkt das für viele dann, glaube ich, so, boah, das hätte ich nicht geschafft, aber doch, das würdest du auch schaffen und auch wir haben unsere Prüfung nicht geschafft, ohne mal tief durchzuatmen und auch vielleicht ohne mal laut zu sagen, boah, ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, ich brauche kurz eine Minute.
Ja, definitiv. Wichtig ist immer, versuch, so strukturiert, wie es geht, durch deine Prüfung zu gehen.
Damit leitest du schon super über in deine drei Tipps. Was würdest du Heilpraktiker-Anwärterinnen und Heilpraktiker-Anwärter denn empfehlen?
Ja, auf jeden Fall die Struktur. Die Struktur ist unheimlich wichtig. Die Prüfer, vor allem bei mir hier in Hannover, wollen genauestens deinen pathophysiologischen Gedankengang sehen oder in dem Fall hören. Ja, dementsprechend ist es unheimlich wichtig, dass du auch direkt schon beim Lernen eine Struktur hast. Dann auf jeden Fall auch, dass du, bevor du antwortest, atme erstmal durch. Atme erstmal tief durch und fang nicht direkt an mit deiner Antwort, sondern fokussier dich noch einmal kurz, ordne deine Gedanken, wie möchtest du antworten und platz nicht direkt mit der Tür ins Haus.
Genau.
Ja. Und mein dritter Tipp, achte auf Notfälle, Infektionskrankheiten und Tumorgeschehen. Das sind die drei Kernaspekte, auf die in der Prüfung unheimlich geachtet wird, dass du innerhalb einer Notfallsituation, dass du sie zum einen richtig erkennst, zum anderen aber auch, dass du entsprechende Erste-Hilfemaßnahmen beherrschst. Dann die Infektionskrankheiten, hier haben wir Behandlungsverbot, dementsprechend sag, ich tippe in dem Fall auf eine Infektionskrankheit XY. Ich habe hier nach Paragraph sowieso Behandlungsverbot oder Meldepflicht.
Genau.
Und dann noch die Tumorgeschehen. Hier auf jeden Fall auf die B-Symptome achten. Das ist unheimlich wichtig, dass du, wenn du in der Prüfung den Verdacht hast, dass diese Erkrankung eine mögliche bösartige Erkrankung sein kann, sag das. Damit die Prüfkommission auch einfach sieht, du weißt, worauf es ankommt, du weißt, in der Situation richtig zu handhaben und dann dem Patienten dann auch wirklich in ärztliche Obhut zu geben.
Sehr cool. Du hast gerade erwähnt, dass Struktur sehr wichtig ist, gerade wenn man wenn man jetzt einen Fall zum Beispiel bekommt, wie bist du da strukturiert rangegangen?
Ja, also ich habe zum Beispiel die Differentialdiagnose Schwindel vorgegeben bekommen. Und dann habe ich wirklich angefangen, erstmal die kardiovaskulären Erkrankungen aufzuzählen, dann die neuronalen Symptome, dann bin ich auf die Sinnesorgane eingegangen und dann ja Sonstiges zum Beispiel dann auch mit aufgenommen. Also da bin ich dann wirklich nicht querbeet durch die verschiedenen Organsysteme gehüpft, sondern habe wirklich in meinem Kopf dann meine Struktur gehabt. Was kann alles, was das Nervensystem, was das Gehirn betrifft, Schwindel auslösen? Welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen können Schwindel auslösen? Oder ja, was kann noch Schwindel auslösen bei Sonstiges, wenn ich das jetzt nicht unbedingt zu einer Gruppe zuordnen konnte, wie jetzt zum Beispiel die Exsikose?
Ja, genau. Super. Ich finde auch, man kann sich bei sowas immer gut merken, also von Kopf bis Fuß, ne? Also Kopf, dass du weißt, neuronal und dass du so immer runtergehst und alle Organsysteme quasi anguckst und schaust, was könnte da differenzialdiagnostisch wichtig sein, dass man so ein Schema hat. Oder zum Beispiel, wenn du ein akutes Abdomen bekommst, dass du deinen Bauch in Quadranten einteilst, ne, und dann wirklich guckst, was liegt im rechten Oberbauch, da gehst du die ganzen Organe durch, was liegt im linken, oben, unten, in der Mitte und so deckst du alles ab und musst nicht irgendwie immer unstrukturiert, wirfst du einfach irgendwas in den Raum, was dir gerade in den Kopf kommt, weil Prüfer lieben Struktur.
Genau.
Und ganz wichtig war bei mir, oder ist wahrscheinlich auch bei dir, ist die Anamnese, also dass man auch in der Anamnese sehr strukturiert vorgeht. Du hast ja gerade schon gesagt, am Anfang ist immer wichtig, eine Notfälle musst du natürlich sofort erkennen, aber natürlich auch maligne Geschehen, obwohl es bei uns in Berlin so ist, dass sie die malignen Geschehen zum Beispiel nicht gleich als erstes hören wollen, weil sie wollen erst was hören, was wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist, ne? Und das ist entweder, wenn du einen Notfall ausschließen kannst, dann etwas anderes, zum Beispiel, wenn du sagst, derjenige hat Brennen beim Wasserlassen, dann, ne, dass man dann zuerst sagt, ah, vielleicht ist es eine Zystitis. Es muss nicht immer gleich irgendwie ein Prostatakarzinom, Blasenkarzinom, weiß ich was sein.
Genau. Ja.
Und da gibt es so ein Schema, was ihr euch vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht kennst du das auch, Jenny. Ich habe mir immer Anamnese aufgeschrieben und habe dann gleich bei A allgemein, also dass ich sofort abfrage, seit wann sind die Schmerzen? Wie sind die Schmerzen? Wo sind die Schmerzen? Ne? Die ganzen Fragen erstmal zu der akuten Symptomatik, dann das N, sind die Nebensymptome, was gibt es sonst noch? Was war vielleicht vor einer Woche? Was ist neu aufgetreten? Was ist ihm sonst aufgefallen? Wichtig, hast du auch schon gesagt, hier die B-Symptomatik immer auf dem Schirm haben. Dann das A für allgemein, also wie ist der Allgemeinzustand, wenn der Patient zu dir in die Praxis kommt, siehst du schon, dass er schwitzt, humpelt er, atmet er schwer, hat er vielleicht Dyspnoe, dass du so eine Sachen schon erfasst. Das M für Medikamente, immer wichtig, ne, zu fragen, was für Medikamente nimmt er. Und hier auch wichtig, nochmal ganz direkt nach Potenzmitteln zu fragen. Das Beispiel hatten wir ja auch schon mal bei Instagram, das Quiz. Denn es ist so, dass viele Menschen eben Potenzmittel nicht wirklich als Medikamente sehen. Oder? Wie ist es bei dir in der Apotheke?
Absolut, es ist die Freitagstablette. Das ist die Spaßpille, das ist... Ja, also es hat unheimlich viele Namen, aber es ist für die Leute kein Medikament.
Ja, ne, nichts, was sie jetzt jedem natürlich auch aus Scham vielleicht nicht jedem erzählen. Deswegen bei Männern und egal in welchem Alter auch einfach nach Potenzmitteln nochmal extra fragen. Dann das N ist die Neigung, also was macht derjenige von Beruf aus, was sind seine Hobbys, nimmt er Drogen, nimmt er Alkohol, also was abfragen. E sind die Vorerkrankungen, hier auch immer nach Vorsorge fragen, wann war die letzte Vorsorge, ist ganz wichtig. Und dann das S für die Sippe, also für die Familie, Familienanamnese, auch super wichtig. Und dann habt ihr das E zum Schluss mit dem Ergebnis.
Perfekt, also...
So hast du alles abgefragt, kanntest du das?
Nein. Kannte ich nicht.
Nee. Wir durften uns auch 3 Minuten Notizen machen und haben so einen kleinen Zettel bekommen. Und da hättest du dir natürlich einfach dieses Wort Anamnese aufschreiben können mit den Unterpunkten und wärst sicher gewesen, dass du in deiner Anamnese nichts vergisst und hättest dich da so ein bisschen dran langhangeln können, was ja vielleicht auch Sicherheit gibt.
Ja, bei mir in der Prüfung war eigentlich keine Anamnese. Bei mir wollten sie immer nur wissen, warum.
Ja, eher die Pathophysiologie, ne? Hast du schon gesagt. Dazu kommen wir auch später nochmal. Das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich. Ich teile auch einfach nochmal 3 Tipps von mir. Auch wenn wir das jetzt schon fast alles, glaube ich, gesagt haben. Also mein erster Tipp wäre laut denken. Denn der schlimmste Fehler, den du machen kannst, ist einfach deine Idee, die du gerade im Kopf hast, nicht zu teilen oder einfach auf eine Erkrankung zu kommen und zu sagen, oh, meine Verdachtsdiagnose ist das und das, aber der Prüfer, die Kommission kann gar nicht nachvollziehen, wie bist du jetzt darauf gekommen? Und wenn du laut teilst deine Gedankenschritte, dann können sie zum Beispiel auch eingreifen, wenn sie merken, oh, das ist zwar richtig, aber es geht in eine andere Richtung. Und da bekommt man dann nämlich auch ab und zu die Hinweise, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wenn der Patient jetzt noch das und das Symptom hätte, dann würde ich in die und die Richtung gehen und dann könnte der Prüfer sagen, okay, wir nehmen mal an, der Patient hat diese Symptome nicht. Ne, dass du gleich weißt, ah, okay, es geht in eine andere Richtung. Deswegen alles laut teilen. Aber nur was laut teilen, wovon man auch Ahnung hat. Wenn man natürlich jetzt was erwähnt, wo du nicht super, super prüfungsfest drin bist und derjenige danach fragt, der Prüfer, dann ist natürlich schlecht.
Definitiv, das wäre fatal.
Das wäre wirklich fatal. Tipp Nummer 2 wäre, das habe ich schon gesagt, mach deine Power-Pose und hör nochmal dein Motivationslied und such dir eine ruhige Ecke, was Jenny auch schon gesagt hat. Lass dich echt nicht vor der Prüfung noch stressen, sondern versuch dich eher runterzubringen. Und Tipp Nummer 3 ist, widerspreche dem Prüfer nicht. Und es hört sich so banal an, das jetzt sagen zu müssen, aber ich habe das schon häufiger erlebt. Und wir haben zum Beispiel in Berlin auch eine Prüferin, die manche Sachen, und natürlich ist es auch der Maske geschuldet, manche Sachen nimmt man vielleicht nicht wahr. Also entweder sagst du es zu leise oder sie hört es nicht laut genug oder sie ist gerade in einem ganz anderen Gedankengang und du erzählst weiter und dann sind Dinge, die sie nicht gehört hat, wo sie dann extra nochmal immer nachfragt und du irgendwann denkst, wo will sie drauf hinaus? Das habe ich doch gesagt. Und wenn man dann das einfach nochmal wiederholt und sagt, ja genau, das wollte ich hören, dann nicht sagen, ja, aber das habe ich ja schon gesagt, sondern einfach sagen, ah, okay, gut, danke schön, dann, ne, weil Prüfer, das hat Jenny auch vorhin schon gesagt, Prüfer sind einfach dauerhaft auch unter Stress, beziehungsweise müssen sich dauerhaft konzentrieren und denen kann auch passieren, dass sie einfach eine Sache überhören.
Absolut, absolut. Ja, die wollen dir nichts Böses. Die haben es vielleicht einfach in dem Fall nicht mitgekriegt. Genau. Jetzt auch mit der Maske. Nochmal ein super Tipp. Ich in der Apotheke trage 10 Stunden am Stück die Maske. Ja. Dementsprechend weiß ich mittlerweile, wie laut ich reden muss, damit man mich versteht.
Ja.
Aber übe das Reden. Übe das Reden unter der Maske und übe auch das Lächeln unter der Maske, weil es macht dich unheimlich sympathisch, wenn du mit den Augen lächelst, weil dein Grinsen sieht man nicht. Und ja, das wirkt nochmal ganz anders.
Das ist ein sehr guter Tipp, cool. Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, also als du von Hannover erzählt hast und ich von Berlin, dass es da echt Unterschiede gibt. Und ich bekomme auch sehr häufig mit, dass es wirklich von Bundesland zu Bundesland, auch wenn die schriftliche gleich ist, die mündliche Prüfung einfach anders abläuft. Was weißt du darüber oder hast du da schon mal was von gehört?
Ja, definitiv. Also bei uns hier in Hannover wird unheimlich gerne der pathophysiologische Verlauf einer Erkrankung gefordert, dass du wirklich dann auch weißt, wie entsteht diese Krankheit. Dann haben wir hier nicht solche unheimlich specialigen Infektionskrankheiten. Das kommt hier nicht vor. Also das ist wirklich, wenn das wirklich mal vorkommt, ist das eine absolute Ausnahme. Ein bisschen Psychologie kommt mal dran. Was häufiger dran kommt, wäre sowas wie Demenz zum Beispiel. Das wird gern mal gefragt. Aber dann eher so die gängigen Sachen und unheimlich gerne auch Differentialdiagnosen. Mhm. Und dass du auch verschiedene Erkrankungen erklären kannst. Dass du, wenn wir jetzt sagen, okay, was ist denn Arteriosklerose? Dass du auch wirklich erstmal vernünftig erklären kannst, was ist Arteriosklerose? Also über auch die Definitionen zu den einzelnen Erkrankungen, dass du da am besten Bescheid weißt. Von Laborwerten, das ist unterschiedlich, das kommt immer mal wieder vor, aber ist jetzt auch nicht so ganz gängig. Ja, und
auch sonst, bei Diabetes, da fragen sie sehr, sehr gerne Laborwerte ab und also verschiedene Werte. Und auch
und die Cholesterinwerte.
Genau, Cholesterin, wie man den Zucker bestimmt, der orale Glukosetest und so weiter, dass man den Unterschied weiß und falls man da vielleicht Werte vorgelegt bekommt, schon sehen kann, ob es sich um einen Diabetes handelt oder eher nicht. Genau.
Absolut, absolut. Ja, und sonst üb Schlaganfälle, Herzinfarkte, vernünftig zu erkennen, dass du wirklich die Notfälle hast, weil selbst in meiner Prüfung, also ich hatte vom Tumorgeschehen über die Infektionskrankheit bis zum Notfall.
Alles
hatte ich
dabei. Hast du alles dabei gehabt? Hm. Ja, ich hätte gerne sowas gehabt. Ich hatte sowas ja überhaupt nicht und habe mich aber auch voll darauf vorbereitet. Und bei mir siehst du mal wieder, auch wenn das das Häufigste ist, was gefragt wird und du dich auf Fälle vorbereitest, auf Differentialdiagnosen, dass es manchmal einfach so sein kann, dass du dann einen Zettel ziehst und dann steht da drauf, erklären Sie den Impfkalender von oben bis unten und die verschiedenen Krankheiten. Oh wow. Das war auch ein Moment in der Prüfung, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich bin durchgefallen. Aber dann wieder durchatmen, sammeln, sich ein paar Notizen machen und let's go. Man schafft es.
Ja, definitiv. Ich glaube, das Problem ist ja auch einfach, dass wir keine richtige Ausbildungsverordnung haben. Nein. Dass man einfach ja von Thema zu Thema springt und nicht genau weiß, ja Mensch, wo muss ich mich jetzt eigentlich wirklich drauf vorbereiten? Ja, aber das gibt es ja bisher noch nicht.
Na klar, und wenn man vielleicht schon von anderen gehört hat oder von eurer Heilpraktikerschule, dass der und der Prüfer oder der und der Standort gerne das und das prüft, klar, das ist ein Anhaltspunkt, damit kann man auf jeden Fall lernen, aber trotzdem muss man sich einfach breit aufstellen, weil, so wie du siehst, mein Standort, ich habe noch nie in keinem Prüfungsprotokoll gelesen, es kommt irgendwas mit Impfungen dran. So, kam trotzdem dran. Also man kann sich darauf nicht verlassen, aber trotzdem ist es so good to have, wenn man so ein paar mündliche Prüfungsprotokolle sich vorher für seinen Standort auf jeden Fall durchsucht und auch durchliest, nicht durchsucht. Ja, und da ist auf jeden Fall unsere Facebook-Gruppe auch super für, weil wir hier jetzt einen eigenen Reiter, eine Lektion anlegen werden, wo alle Prüfungsprotokolle, die uns zugeschickt werden und auch unsere eigene abliegen und ihr könnt da einfach reingucken.
Ja, genau. Also schaut euch unbedingt Prüfprotokolle an, fragt eure Dozenten, eure Heilpraktikerschulen oder ja, bekannte whatever.
Facebook-Gruppen.
Genau, schaut da auf jeden Fall rein, sucht euch Protokolle raus, schaut, wie fragt euer Prüfungsamt. Vielleicht ja, gibt es da ja irgendwelche Specials. Bei Elli wird ja auch unheimlich gerne erstmal zum Einklang des Gesprächs ein Gesetz gefordert.
Immer, immer. Jedes Mal ist immer eine Gesetzesfrage von oben bis unten. Ich musste alle Verbote und Pflichten vom Heilpraktiker nennen mit den verschiedenen Gesetzen. Aber genau zu meiner Prüfung, ich habe alles im Detail, ich glaube am Tag später oder noch am gleichen Tag erzählt, findet ihr auf Instagram in den Highlights. Prüfung habe ich alles abgespeichert. Könnt ihr euch lange, es sind sehr viele Reiter, die man da durchklicken muss für die Story, aber ich habe alles im Detail erklärt. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge, aber zum Schluss will ich euch noch was Kleines anteasern oder ich und Jenny. Und zwar hatten wir uns unterhalten und in der Prüfungsvorbereitung, man liest sich die ganzen Prüfungsprotokolle immer durch, aber trotzdem fällt es einem super schwer, sich vorzustellen, wie dieses Gespräch dann wirklich in Realität gelaufen ist. Und da haben wir uns was überlegt. Vielleicht möchtest du das erzählen, Jenny?
Ja, gerne. Ja, und zwar haben Elli und ich uns überlegt, dass wir einfach mal so eine Prüfung für euch simulieren. Mhm. Dass ja einmal ich die Elli quäle und danach darf die Elli mich quälen.
Genau, und einmal wirklich, wie es ablaufen sollte und einmal wirklich so, nein, bitte tue das nicht. Dass ihr so zwei verschiedene Prüfungen habt und wirklich seht, ah, okay, das ist der Weg, den sollte man gehen und ah, so sollte ich auf jeden Fall nicht reagieren. Und das wäre die nächste Folge, die nächsten Sonntag für euch online kommt. Also könnt ihr euch darauf schon sehr, sehr freuen. Dann hat es mich gefreut, dass du heute Gast warst in unserem Podcast, kann man so sagen, und uns auch ganz viel über deine Erfahrungen und deine Prüfung erzählt hast. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch in der Facebook-Gruppe damit zuballern und wir beantworten euch alle Fragen, die ihr habt, zu der mündlichen Heilpraktikerprüfung.
Genau.
Gut, dann verabschieden wir uns und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns nächste Woche mit den 2 Kleinschauspielen. Ich freue mich. Bis dann. Danke, Jenny.
Dann. Gerne. Tschüss.